Vorhang auf zur Episode Nummer 146 vom Umwomukum Podcast. Ja, ich mache weiter. Es gab Kommentare, positive Kommentare, und ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, wie das jetzt ist. Und das ist eigentlich ganz einfach. Also erstens ist klar, die Geschichte, die ich angefangen habe über Potsdam, die sollte ich dann schon auch zu Ende erzählen. Das habe ich auch vor. Ist auch durchaus mehr Spannendes, finde ich, als ich dachte, was so passiert. Aber niemand hindert mich ja daran, trotzdem auch mal wieder das ein oder andere Thema aufzugreifen. Also ich kann das auch kombinieren, und genau sowas habe ich auch heute vor. Ich hatte ja gejammert, die Zuhörerzahlen sind geringer geworden. Natürlich muss ich da auch noch ein bisschen Geduld haben. Das ist ja oft am Anfang natürlich noch nicht so viel. Über die Wochen und Monate wären es dann doch wieder ganz erkleckliche Zahl. Aber das hat mich zu dem Punkt gebracht, mal über Publikum von Konzerten nachzudenken, was es da alles so an Aspekten gibt und zu erzählen gibt. Damit werde ich beginnen. Also erst komme ich zu den Kommentaren, dann kommt dieser Teil. Ich mache jetzt auch wieder Kapitelmarken rein. Und am Ende geht es dann weiter über Potsdam. Potsdam 7 ist es dann. Bisschen was gibt es da auch schon wieder zu erzählen. Komme ich also zuerst mal zu den Kommentaren, die da also sehr schnell reingeflattert sind. Einmal von Tokyo Nerd. Oh, schade, mir hat die wöchentliche Dosis gefallen. Wäre schön, wenn dann noch mal was zu deiner Zeit in Potsdam kommt, der Nerd. Und ins selbe Horn stößt Punika, die schreibt, wirklich schade, ich mochte diese Folgen. Vielleicht gibt's ja zwischendurch doch noch mal was Berichtenswertes. Es muss ja nicht regelmäßig wöchentlich sein. Ich würde mich freuen. Gruß aus Franken von Elke. Ich habe dann noch kurz geantwortet und dann kamen noch ein paar Smileys hinterher und so weiter. Das brauche ich jetzt dann nicht mehr direkt vorlesen. Ja, so vielen Dank auch für euren Support. Auf der persönlichen Schiene kam dann auch mal wieder was über Telegram, ähnliche Hinweise. Und was nicht kommt, ist, hör auf mit dem Quatsch und wir wollen wieder Themen hören und so weiter. Gut, das mit den Zuhörerzahlen kann natürlich schon so sein, dass es einfach viele gibt, die gerne hier was über Bogenschießen hören wollen oder Camping, über die Reisen, über die verschiedenen Orte, über Musik in allen Fassungen. Und die hoffe ich natürlich nicht zu verlieren. Und so gibt es also heute auch dieses Thema Publikum. Ja, Publikum, Menschen, die zu Musikern gehen, um ihnen zuzuhören. Das ist das Konstrukt. Es sind also, beginnend mit einer Person bis ganz viele, die Musik spielen oder auch eine Oper aufführen, mit Tanz, alles Mögliche, also eine Aufführung. Es wird etwas dargestellt. Und die anderen sind da, um zuzuhören, damit es ihnen gefällt, damit sie einen schönen Abend haben, interessante Kunst hören. Demgegenüber gibt es natürlich auch das Musizieren nur für sich oder nur mit ein paar anderen Menschen zusammen. Einfach nur, da ist man dann selber der Zuhörer. Spaß an der Freude, Kommunikation, musikalische Kommunikation mit anderen zusammen, aber ohne, dass es ein nennenswertes Publikum gibt oder auch gar kein Publikum. Früher, so in der alten klassischen Sprache, nannte man das Hausmusik. Also wenn jetzt drei Gitarren ums Lagerfeuer sitzen und spielen, würde ich das jetzt nicht als Hausmusik bezeichnen. Aber das ist auch sowas Ähnliches. Es ist so für einen selbst. Selbst die anderen, die nicht spielen und drumherum sitzen, singen dann vielleicht mit. Es ist also kein klassisches, hier sitzen wir und spielen und da sitzt ihr und hört zu. Das, was unser Eins so betreibt, was ich betreibe, professionelle Musik, da ist natürlich gezielt darauf, dass Publikum kommt und zuhört. Das ist Sinn von professioneller Musik und auch im Amateurbereich ähnlich. Man spielt zwar ein halbes Jahr lang, probt man für sich, hat auch da beim Proben Spaß daran und am Ende möchte man dann gerne diese Musik auch einem Publikum darbieten und eben zeigen, was man so geleistet hat. Aber im professionellen Bereich, da ist es ganz klar, da muss also ein perfektes Produkt abgeliefert werden, damit eben Zuhörer, die auch bezahlen, dann da Freude dran haben. Und in diesem Bereich ist es klar, hier möchte man immer so viel Publikum wie irgendwie möglich, denn Publikum bezahlt, Berufsmusik möchte Geld einnehmen, möchte davon leben. Es gibt eine ganze Menge Kosten, die zu bestreiten sind. Die will ich jetzt nicht alle aufzählen. Ihr könnt euch das gut vorstellen. Ja, es landet nicht alles bei den Künstlern. Ja, Saalmiete, Einlassordner und. Also ganz viel Posten. Und von daher ganz wichtig, möglichst viel Publikum, um möglichst viel Geld einzunehmen. Das ist mal das eine. Und für die Musiker, Musik ist eben bei aller Berufsmäßigkeit eben doch auch etwas, was mit Gefühlen, mit Herz, mit Seele zu tun hat. Eine gute Musik, auch beim Berufsmusiker, ist nur dann wirklich gut, wenn sie auch echt gut rübergebracht wird. Nicht einfach nur steril und perfekt abgespielt. Wer steril und perfekt haben möchte, der kauft sich eine CD, die im Studio aufgenommen wurde. Da wird dann geschnitten, so wie hier beim Podcast auch. Da wird jeder Fehler rausgeschnitten und das ist, also ich nenne das immer Robotermusik. Wie ihr merkt, halte ich da nicht viel davon. Eine Live-Aufnahme, okay, aber selber da gewesen sein ist doch immer dann unvergleichlich viel besser. Ja, also hier ist die Idee, möglichst viele Zuhörer zu haben. Dabei ist mir auch immer wieder Folgendes aufgefallen, dass dieses Gefühl, der Saal ist voll. Und das springt über auf die Musiker. Das ist etwas Positives, der Saal ist voll. Das ist eine ganz wichtige Sache. Man kann hier von Relationen sprechen. Beispiel, ich spiele in einer kleinen Halle, in der 200 Zuhörer reinpassen und es sind auch 200 Zuhörer da. Dann ist der Saal voll und die Presse spricht von ausverkauft. Dieses Prädikat ausverkauft ist auch immer ganz wichtig. Ja, die und die Künstler haben gespielt vor ausverkauftem Haus. So, da waren also jetzt 200 Leute da, haben sich das Konzert angehört. Tag später spielen wir in einer Halle, da passen 1000 Leute rein. Es kommen 400. Die Halle ist halb leer, obwohl doppelt so viele Zuhörer da sind wie gestern. Ihr versteht, was ich meine? Da heißt es dann auch in der Wahrnehmung, meistens auch in der Presse dann, ja, spielten vor halb leerem Saal. Und auch die Atmosphäre ist dann oft eher unterkühlt. Wenn viele, viele leere Sitze da sind und nur hier und da mal jemand sitzt, auch wenn es insgesamt eine durchaus anständige Zahl an Zuhörern sind, dann ist das irgendwie eine komische Atmosphäre. Deswegen muss der Konzertveranstalter immer sehr gut planen und sehr gut überlegen und rechnen, wie groß der Saal sein darf für dieses Konzert, wie viel Publikum das generieren könnte. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz schwere Aufgabe. Ich habe es mal bei Audi erlebt. Dort haben wir immer in Ingolstadt in dem großen Festsaal gespielt. Ich glaube, der fasst ungefähr 1200 Zuhörer. Und so wie ich es erlebt habe, es wurde immer viel Werbung gemacht und man hat wirklich versucht, möglichst viele Karten an Mann und Frau zu bringen. Und wenn dann am Ende 800 da waren, dann war das eine gute Sache, finde ich auch für ein Amateurorchester, tolle Geschichte, 800 Leute. Und dort in dem Festsaal konnte man aber tricksen, da ist keine feste Saalbestuhlung drin, wie vielleicht in einem Theater, einem Opernhaus oder auch einem reinen Konzertsaal, sondern der Festsaal ist sehr flexibel und die Fläche wird für ein Konzert bestuhlt mit Stühlen, die speziell aufgestellt werden. Die werden ja dann immer so in Reihen miteinander verbunden, dass es schön stabil ist und nicht durcheinander geht. Und da wird dann halt so bestuhlt, wie der Vorverkauf war, sodass am Ende kaum Stühle und Sitze frei sind. Das Ganze wird dann auch noch etwas gestreckt. Und dann kann man sagen, volles Haus, obwohl nur 800 da waren und 1200 hätten Platz gehabt. Also auch das sind so Tipps und Tricks und Kniffe, wie man dann so die ganze Sache gut regeln kann. Für uns Musiker auf der Bühne ist es schon wichtig, auch bei der klassischen Musik, ja, wie voll der Saal ist, da wie die Schwingungen, wie die Wellen, die Vibes, sagt man ja so im Modernen, rüberkommen. Obwohl ja bei klassischer Musik dann während dem Spielen normalerweise kaum Geräusche sind oder da wird nicht mitgeklatscht oder mitgesungen, wie vielleicht bei Pop- und Rock-Sachen, wo also die Stimmung in der Halle also direkt abnehmbar ist. Und trotzdem spürt man das, ist das Publikum dabei. Es ist nicht nur der Applaus, es ist auch die Anwesenheit. Ich kann das jetzt ganz schlecht erklären. Ich merke es zum Beispiel auch, wenn ich dirigiere, da kehre ich ja dem Publikum grundsätzlich den Rücken. Wobei ich beim Dirigieren auch immer wieder versuche, irgendwie Kontakt aufzunehmen zum Publikum durch Seitdrehungen. Wenn ich also gerade mit Musikern auf der rechten Seite ganz vorne beschäftigt bin, drehe ich mich da und auch da einen Blick aufs Publikum, Gesichtsausdruck, dass man also nicht nur starr den Rücken sieht, sondern das ist immer ganz wichtig, Kontakt aufzunehmen. Wenn ich spiele, also insbesondere wenn ich Solo spiele, also auch vorne an der Bühnenkante stehe, das ist auch ganz wichtig, Kontakt aufzunehmen. Meistens lande ich dann bei einer oder anderen Person, plötzlich funkt da irgendwas und der Kontakt entsteht. Kann natürlich nicht mit dem ganzen Publikum Kontakt aufnehmen, aber das geht auch mal so durch die Reihen. Das ist kein Aufdrängen, sondern beim Spielen passiert es einfach. Ich sehe eine positive Regung oder eine rührende Regung oder irgendetwas bei vielleicht einer bestimmten Person im Publikum, die muss ich nicht mal kennen. Und das führt wieder zu noch angeregterem und schönem Musizieren. Andersrum, auch wiederum, habe ich es Gott sei Dank noch nie erlebt, dass ich auf jemand gestoßen bin, der also sein Missfallen ausgedrückt hat. Das kann ja auch passieren. Ich spiele etwas und blicke dann plötzlich in eine Person, die das gar nicht mag, das nicht gut findet. Ist mir Gott sei Dank noch nie passiert. Sitze ich im Orchester, kann das auch vorkommen, je nachdem, wo man sitzt, sitze ich relativ weit vorne. Auch hier gibt es Kontakt zu Publikum. Ich sehe, wie reagieren die Leute. Manchmal gibt es auch einen direkten Blickkontakt. Selber auch beim Spielen in einer gewissen Bewegung sein. Ja, dieses Bewegen bei Musik ist in aller Art von Musik wichtig. Auch hier wieder, ob Rock, Pop, da ist es besonders viel, ja, da wird richtig mitgetanzt, gesprungen, gehechtet, die Musik ist rhythmisch, ist laut, da passt das gut dazu. Aber auch bei der klassischen Musik, die Bewegungen drücken noch mehr das aus. Das wird nicht künstlich gemacht, sondern ein Musiker fühlt das und drückt durch seine Körpersprache noch mehr aus, diese Musik, die er da spielt. Das ist von Musiker zu Musiker unterschiedlich. Manche bewegen sich sehr wenig, manche bewegen sich sehr viel oder auch zu viel. Also hier gibt es zu viel und zu wenig bis gar nicht oder ein Mittendrin. Das kann man aber auch oft nicht so wirklich steuern. Die Musiker, vor allem wenn sie Solisten sind, die sehr regungslos ihr Ding abspulen, die kriegen dann schon immer wieder mal von Kollegen dann auch gesagt, muss da ein bisschen mehr rüberbringen, sonst ist es so starr und steif. Ja, das sind so die Kontakte. Ich habe es schon gesagt, der persönliche Kontakt. Das ist übrigens auch beim Podcasten. Beim Podcasten, ich denke, das gilt ja auch für alle, die Radio machen, spricht man in so ein Mikrofon hier rein. Ich sitze jetzt auch hier, spreche direkt in mein Mikrofon hinein. Und tatsächlich, ich kann es jetzt nicht mit Namen benennen, habe ich aber auch die ein oder andere Person im Kopf, manchmal ganz konkret, manchmal so auch eher vage, die ich ansprechen kann. Denn einfach nur ins Mikrofon sprechen, das funktioniert nicht. Ich kriege keine direkte Reaktion. Ich höre euch jetzt hier nicht applaudieren. Ich sehe nicht euer Wohlgefallen oder euer Missfallen. Das fällt alles komplett weg. Und trotzdem eine gedankliche Verbindung zu dir. Ja, ja, genau. Dich meine ich. Du hörst ja jetzt gerade zu und für dich spreche ich. Versteht ihr? Ja. Das hat übrigens auch der berühmte Fußballkommentator Bela Reti kürzlich gesagt. Den habe ich in einem Podcast gehört. Und der hat auch über frühe Zeit gesprochen. Er ist ja Fernsehkommentator, aber dann auch Radiokommentator, wo also auch kein Bild dazu da ist. Und auch da sagt er, ganz wichtig, dass er da nicht nur in das Mikrofon reinspricht, sondern sich irgendwie die Menschen vorstellt, die da eben zuhören und mitfiebern und bei einem Tor feiern und in der Kneipe aufspringen. Er hat da also auch Bilder im Kopf, sonst würde das nicht so rüberkommen. Ein weiterer, finde ich, interessanter Aspekt, der ist mir oft aufgefallen. Wie ist es mit einem riesigen Publikum, mit einer großen Masse im Verhältnis zu einem eher kleinen, ganz wenig Publikum? Meine Erfahrung ist die, je mehr Publikum da ist, je größer die Masse ist, desto unpersönlicher wird das. Also das soll jetzt nicht negativ klingen, das ist toll, wenn so viele Leute da sind und an der Musik Spaß haben. Aber so dieser Punkt Nervosität, Lampenfieber, der geht bei einer großen Masse von Menschen, zumindest bei mir, eher zurück. Oft höre ich, dass viele Menschen sagen, Mensch, wie kannst du das machen? Du stellst dich dahin und da sind tausende von Leuten, das könnte ich nicht, da hätte ich so eine Angst. Das Gegenteil ist der Fall. Je mehr Leute es sind, desto anonymer wird diese Masse von Publikum. Es verschwindet, es ist ein abstraktes, großes Publikum. Das ist dann wieder fast wie bei Podcasten. Ich weiß vielleicht, dass die ein oder andere Person, die ich kenne, im Publikum ist. Ich kann sie aber nicht sehen, weil es so viele sind. Also zum Beispiel erlebt, ganz krass bei den Audi-Sommerkonzerten draußen auf der Wiese im Glänzepark mit einer riesigen Bühne und in den Spitzenzeiten hatten wir da 20.000, 25.000 Zuhörer. Da ist nichts mehr mit persönlichem Kontakt. Da stehe ich auf der Bühne oder komme auf die Bühne und sehe also diese wahnsinnig vielen Menschen, sie applaudieren, es ist eine tolle Atmosphäre, das gefällt schon. Aber so der persönliche Kontakt ist da nicht mehr da und dann habe ich eben auch nicht so das Gefühl, jemand guckt mir auf die Finger. Ich glaube, das ist etwas, wo man dann gerne mal Lampenfieber kriegen kann, wenn man sich irgendwie beobachtet fühlt. Aber diese abstrakte, neutrale Masse von Menschen, ich empfinde das als schön, aber nicht schwierig. Andersrum, wenn es sehr wenig Leute da sind, ich vielleicht auch einige kenne dort, da wird es schon spannender, da fühle ich mich tatsächlich beobachtet, da ist das mit dem Blickkontakt, was ich also vorhin auch schon erläutert habe, viel eher mal möglich und da ist durchaus das Lampenfieber, also ich habe jetzt kein Lampenfieber, eine ungesunde Aufgeregtheit, Gott sei Dank nicht, aber ein gewisser Adrenalinspiegel stellt sich da schon ein, es ist auch ganz gut so beim Spielen, wenn es nicht so viel ist, dass man gar nicht mehr in der Lage ist, richtig zu spielen. Also da steigt das schon. Ich habe kürzlich ein Solo-Oboen-Konzert gegeben in einem kleinen, aber sehr schönen historischen Saal. Da passen ungefähr 100 Leute rein. Es waren ungefähr 90 Leute da. Und da ist die Aufregung tatsächlich echt größer, als wenn da 1.000, 5.000, 10.000 Leute da sind. Dann ist oft noch die Frage im professionellen Spielen, was ist, wenn zu wenig Zuhörer kommen? Denn die ganze Sache kostet Geld
Und natürlich gut, ein Orchester rückt an, es ist alles vorbereitet, der Saal kostet Miete. Aber was ist, wenn zu wenig da sind? Das ist natürlich eine schwierige Geschichte. Es kommt dann die Diskussion auf, wird überhaupt gespielt oder nicht? Auch lohnt sich das? Nun, meine persönliche Einstellung ist, es lohnt sich für mich, für jeden Einzelnen. Also ich persönlich habe kein großes Problem damit, wenn das Publikum mal kleiner ist. Ich finde, jeder, der da gekommen ist, ist es wert, die volle Leistung zu kriegen, die zwar dann schwerer abzurufen ist, weil einfach naturgemäß keine große Stimmung entsteht, wenn es wenige Leute sind, die sich da in diesem Saal verteilen. Und aber trotzdem, als Musiker, als Berufsmusiker, wenn ich dann hergehe, ach, das sind ja bloß ein paar Leute, da muss ich mich jetzt heute nicht so anstrengen, das wäre fatal. Also es sind alles Menschen, die alle einzeln ihre Eintrittskarte gekauft haben, die etwas von dem Konzert erwarten. Und die volle Erwartung muss auch erfüllt werden. Das finde ich immer ganz wichtig. Versuche da auch entsprechende Kollegen, die eventuell dann da einen Durchhänger haben, zu motivieren, zu sagen, okay, ist jetzt zwar insgesamt ein bisschen blöd heute, wenn es so wenig sind, aber das spielen wir. Hab's selten erlebt, dass extrem wenig da waren. Und ich muss mal überlegen, wie es mit Absagen war. Ich kann mich eigentlich nur an eine einzige Absage erinnern. Das war damals am Theater, an der Oper in Kapstadt. Dort war der Zuschauerraum, ich denke, auch so für 1200 Leute gebaut. Und ich weiß oder habe dann erfahren, dass die Minimumanzahl von Zuhörern 150 sein musste. Oft hat man das dann auch schon mit dem Vorverkauf, dass man sieht, oh, da ist jetzt heute ganz wenig Vorverkauf und wir gucken mal, wie viel noch an der Abendkasse kommen. Und es war dann auch irgendwie knapp. Man hatte schon also gehört, irgendwie heute Abend, aus welchem Grund auch immer, ich weiß gar nicht mehr, was wir da gespielt haben, woran das lag. Ich glaube, das sind dann oft auch äußere Umstände, dass dann irgendwelche anderen Veranstaltungen sind oder ein Feiertag, wo die Leute was anderes vorhaben, was auch immer. Es zeichnete sich schon ab und dann waren es also, was weiß ich, nur 110. Und dann kam also die Entscheidung, nein, bei 110 spielen wir nicht. Die Leute bekommen selbstverständlich ihr Geld wieder oder können die Karte zu einer anderen Aufführung nutzen. Das Publikum wurde dann informiert von einer Person des Theaters, die auf die Bühne tritt und eben erklärt, wir können aus Kostengründen eben heute nicht spielen, da einfach das Publikum zu klein ist. Da lassen wir es lieber ausfallen. Dann spart auch das Theater sich doch einige Kosten. Gut, das Orchester wird bezahlt, die Leute, die da fest angestellt sind, werden sowieso bezahlt, aber man unterschätzt es kaum, gerade so eine Opernaufführung allein, was das an Strom kostet und viele andere Dinge auch, vielleicht auch Gagen für externe Musiker, die kriegen dann zwar auch mindestens einen Teil der Gage oder es wird irgendwie anders verhandelt. Also auf jeden Fall, und auch für das Bild ist es insgesamt ganz komisch, wenn man sowas aufführt. In einem Saal für 1200 Leute, wenn dann nicht mal 150 da sind. Das ist also einmal passiert, da kann ich mich dran erinnern. Wir konnten dann also auch sehr zügig nach Hause gehen. Ein anderer Spruch so innerhalb von Musikern ist, das Publikum sollen mehr Leute sein wie ausführende Künstler. So als Faustregel. Ist ja ganz interessant. Also die Münchner Philharmoniker, die manchmal mit 120 Leuten spielen, da sollten dann schon wenigstens 150 kommen. Und mehr passiert auch regelmäßig. Ich weiß nicht, ob bei solchen Orchestern auch mal, aber ich glaube, selbst da, wenn die mal reisen, man kriegt ja da auch nicht immer alles mit, da kann es genauso auch mal sein, dass echt wenig Leute da sind. Und welche Regel sich nun das Orchester selbst aufgibt oder das Management entscheidet, das weiß ich nicht. Aber so diese Faustregel, sollten mehr Zuhörer als Musiker sein. Finde ich ganz interessant. Und dann begab es sich, das ist jetzt die letzte Episode, die ich dazu erzähle, dass ich Aushilfe gespielt habe in einem Trio. Also drei Instrumente. Oboe, Klarinette, Fagott. Die hat mich gefragt, ob ich aushelfen kann. Die andere Oboe ist ausgefallen. Sie haben ein Konzert in einem modernen Museum mit interessanten Programmen, teilweise auch schwierigen Programmen. Wir haben also geprobt dafür und dann kamen wir also in dieses Museum, haben unsere Anspielprobe gemacht und der Klarinettist, der das Ganze organisiert hat, kam hoch und sagt, hier ist irgendwas schiefgelaufen. Da ist überhaupt keine Werbung, irgendwie hat das nicht so geklappt wie vorgesehen. Null Werbung, keine Ankündigungen, keine Plakate, gar nichts. Also absolut null. Und wenn es keinerlei Hinweise gibt, wer soll denn da kommen? Und da wurde also dann kurzfristig gesagt, na ja gut, okay, wir versuchen jetzt, das hat noch nicht mal was gekostet. Das war von diesem Museum aus, es hatte eben auch den Sinn, Menschen in dieses Museum zu locken und dort immer wieder auch mal ein Kulturangebot zu geben. Und die Gage war mit dem Trio offensichtlich verhandelt. Und der Rest, darum kümmert sich dann das Museum. Also es war dann sozusagen nicht unser Problem, da wir nicht auf eigene Rechnung gespielt haben, sondern eben eine fest vereinbarte Gage hatten. Ja, also da hat man also unten so Schrägaufsteller auf die Straße gestellt. Es war auch noch nicht so spät am Tag. Es waren noch Menschen unterwegs beim Einkaufen. Und da hat man halt gehofft, dass durch Zufall vielleicht noch doch ein paar Menschen kommen. Es war dann also kurz vor Konzert. Wir standen bereits perfekt angezogen, die Instrumente gestimmt in der Hand, wenige Minuten vor Konzertbeginn und haben dann auch nicht mehr rausgucken können, haben dann da eben auch geflaxt und gesagt, naja, müssen halt mehr sein als das Orchester. Wir waren ja nur drei und ansonsten würde es ausfallen. Ja, dann war die Zeit gekommen, wir hatten noch ein bisschen gewartet, Türe auf, gehen raus und wir alle drei gucken nicht schlecht, denn es waren zwei Zuhörer da, also weniger als wir drei. Wir haben uns kurz angeguckt, geschmunzelt, the show must go on, wir spielen, ganz klar. Und diese beiden Personen haben auch die Musik, die wir da gespielt haben, das war wirklich was Anspruchsvolles, Tolles, schwierig auch zu spielen, aber unheimlich effektvoll. Und wir haben dann wirklich gesehen, dass die das absolut genossen haben. Und Gott sei Dank, während wir gespielt haben, sind also durch dieses Plakat und vielleicht hat man auch auf der Straße ein bisschen was gehört, doch noch ein paar Personen rein, sodass es am Ende vielleicht so 15, 20 Zuhörer waren. Aber das war schon krass. Wir haben also vorher noch gewitzelt. Naja, müssen halt mehr sein wie wir. Wir sind ja nur drei. Gehen da raus und es sind nur zwei. Werde ich nie vergessen. Und war auch ein schöner Auftritt. Fast eben ein bisschen Hausmusik, fast haben wir doch ein bisschen für uns selbst gespielt. So viel also die Gedanken zu dem Publikum. Und jetzt komme ich wieder zu Potsdam. Heute ist übrigens Dienstag, der 14.3. Ich war also letzte Woche wieder zu Hause. Nein, jetzt muss ich doch. Ich habe beim letzten Podcast schon vergessen, dass mein Bus wieder repariert ist und ich ihn auch abgeholt habe. Es war also ganz prima und ging dann doch wieder erwartend relativ schnell. Gab noch ein kurzes Telefongespräch mit der Werkstatt, die also auch einen Abholtermin mit mir vereinbarten. Mit den Zahlungsmodalitäten war denkbar einfach. Ich habe meine Selbstbeteiligung vorab überwiesen mit dem entsprechenden Verwendungszweck, so hatten wir das besprochen. Den Rest bezahlt die Versicherung, sodass ich im Prinzip nur noch kommen muss, um das Auto abzuholen. So war es dann auch, wie vereinbart. Es stand draußen. Es war top gewaschen, in super Zustand und die ganze Front wirklich wie neu. Es war ja auch alles neu. Auch die Metallteile, Kotflügel zum Beispiel, wurde ersetzt, perfekt lackiert, genau in dieser Wagenfarbe. An der Tür war Beule, wurde repariert und lackiert und so weiter und so fort. Echt schick und schnieke, aber auch der Rest des Autos war komplett gewaschen und auch innen wurde gereinigt. Das gehört zu diesem Deal dazu mit dieser Werkstattbindung und von daher finde ich das echt gar nicht schlecht. Also in meinem Versicherungsvertrag steht drin, wenn ich was habe, dann wird eine Werkstatt bestimmt. Das war ja in dem Fall auch so. Die würde auch gegebenenfalls das Auto abholen, reparieren, außen waschen, innen reinigen und dann wieder zurückbringen. Also insbesondere, wenn es nicht mehr fahrfähig ist. Aber selbst wenn es fahrfähig ist, an sich könnte ich darauf bestehen und sagen, ich wohne hier, da und da. Die Werkstatt wird schon so rausgesucht, dass es einigermaßen in der Nähe ist und dann könnte ich verlangen, dass sie kommen und das Auto holen. Habe ich jetzt nicht in Anspruch genommen, hat es ja hingebracht, habe es auch wieder abgeholt. Aber es war tipptopp gewaschen und innen auch sauber. Zumindest im vorderen Bereich, hinten sind sie nicht reingegangen, denn da habe ich ja meine ganzen Campingsachen, da ist alles voll und Fahrrad drin und so weiter. Und da haben sie gesagt, da sind wir lieber nicht rein und haben auch gesagt, nee, das hätte ich jetzt auch überhaupt nicht erwartet. Das ist echt alles gut und ich bin so froh, dass es jetzt doch recht schnell gegangen ist. Es lag im Wesentlichen an der Beschaffung der Teile. Peugeot hat da ganz gut geliefert und dementsprechend konnten die das also gut einbauen. Jetzt habe ich also ein halbes neues Auto, weil die ganze Front vorne, also Kühler, musste neu gemacht werden, der war zerstört. Klimaanlage war kaputt, die linken, rechts vorne, die Lampen, also die normalen Leuchten, aber auch die Tagfahrleuchte, Blinker, hat alles Sprung gehabt und solche Sachen, also ja, komisch, so ein schwererer Parkplatzrempler führt dann doch zu so einer großen Sache. Mein erster Unfall überhaupt dieser Art. Ich habe selber noch nie. Bin nie jemand anders reingefahren und habe selber auch noch keinen Schaden in dieser Art und Weise gehabt. Nicht, dass ich wüsste, vielleicht bin ich an einem Campingplatz mal zu nah an dem Busch vorbei, dass es mal so ein bisschen ein Striemen in den Lack gab, aber an sehr viel mehr Schaden kann ich mich nicht erinnern. Was dazu führt, dass ich jetzt momentan doch ein bisschen, ja, will nicht sagen ängstlich, aber doch mit Respekt fahre mit beiden Autos. Jetzt ist auch noch eine fremde Stadt. In Berlin ist einfach der Straßenverkehr auch wieder anders, als ich es gewohnt bin, obwohl er ganz gut ist. Also in München zum Beispiel viel mehr schlimmer Stau. Also hier in Berlin ist auch viel los und auf der A100 ist immer wieder, aber irgendwie kommt man dann doch vorwärts. Es ist doch viel größer ausgebaut. Finde es also eigentlich ganz okay. Aber dann komische Abbiegungen und wieder Baustellen mit Linien, dann regnet es und schneit es. Also ich bin da echt gespannt bis in alle Haarspitzen und gucke, dass jetzt bloß nicht wieder irgendwas passiert. Ich weiß, dass ich das nicht übertreiben darf, weil dann passiert erst recht etwas. Also schon so wie bisher fahren, auch nicht zu defensiv, aber es ist schon ein komisches Gefühl. Aber das Auto geht jetzt wieder, das ist schön. Dann trotzdem mit der Bahn nach Hause, hat alles wieder geklappt. Also ich kann sagen, ich habe mal zurückgerechnet, bisher war die Pünktlichkeit, also beim ICE auf jeden Fall, 100%. Und es gab eigentlich nur eine einziger kleiner Aufenthalt. Das Problem bei meiner ganzen langen Reise ist nämlich der Bahnhof Buchloe. Das ist so eine Art Drehkreuz für Zugfahrten ins Allgäu. Von Buchloe aus geht es in drei verschiedene Richtungen. Zwei Richtungen davon funktionieren für mich. Ich muss also jetzt immer in Buchloe aussteigen und dann steht schon normalerweise ein anderer Zug parat mit 3-4 Minuten dazwischen. Aber da ist dann doch der Zug aus München gelegentlich mal unpünktlich und der andere Zug möchte dann nicht warten, weil es angeblich viel genug Züge fahren. Und dann ist es doch ärgerlich. Also einmal bin ich eine Viertelstunde später gekommen, weil einfach der eine Zug nicht zu erreichen war. Da waren Freunde von mir mit in dem Zug, die mussten deutlich länger warten, denn die wollten in eine andere Richtung und da ging also nur alle Stunde ein Zug. Der Grund für dieses komische Umsteigen ist, dass die Hauptlinie von München über Buchloe, Memmingen nach Lindau jetzt seit einiger Zeit elektrifiziert ist. Ja, ja, elektrischer Strom, ganz was Neues. Ja, verzeiht mir den Sarkasmus, auf unserer Linie wird immer noch mit Dieselloks gefahren. Das 2023, ich finde es unmöglich. Wir diskutieren über Umwelt und Verschmutzung und Diesel dürfen nicht fahren. Und es sind doch noch sehr, sehr viele Bahnstrecken ohne elektrischen Strom obendrauf. Und aus diesem Grund fährt kaum noch ein Zug durch. Gibt noch den einen oder anderen, aber das waren vorher viel mehr. Da sind die Dieseler durchgefahren bis nach München. Und jetzt müssen wir halt immer in Buchloe umsteigen. Das ist also auf meiner großen Reise der Pferdefuß, dass ich hier immer den Anschluss kriege. In München ist meistens genug Zeit zum Umsteigen. 20 Minuten reichen locker. Auch am Berliner Hauptbahnhof gibt es keine Probleme, obwohl er ganz schön groß ist. Aber ich kenne mich mittlerweile ganz gut aus, wie ich dann zu meinem Anschlusszug nach Potsdam komme. Und auch dort die Straßenbahn, die fährt alle 2-3 Minuten, da gibt es sowieso kein Problem. Also das läuft alles wirklich wie geschmiert und es kommt mir auch nicht zu lang vor. Ich habe immer irgendwas zu hören, Podcast hören, Musik hören oder mal was lesen. Ich bin weiter in Vorbereitung zum therapeutischen Bogenschießen, bin ordentlich am Literatur lesen, Gedanken machen, weil das ist ja das, was ich dann später gerne noch mehr und intensiver machen möchte. Ich habe schon eine kleine Gruppe mit Menschen, aber das ist jetzt aus zeitlichen Gründen leider nicht so oft machbar. Aber wenn ich dann wieder zurück bin, hoffe ich, dass das wieder gut anläuft, das Wetter schön ist. Also mir macht es Spaß, damit Menschen eben auch diesen Aspekt des Bogenschießens zu machen, mit reflektieren und so weiter. Da mache ich mal wieder eine extra Folge. Auf jeden Fall sitze ich im Zug und lese dann auch Literatur, erarbeite selber auch Konzepte und Abläufe, Gedanken und so weiter, versucht das ein bisschen schriftlich niederzulegen für diese ja, zukünftige Arbeit, auch mit dem therapeutischen Bogenschießen. Also nicht nur das sportliche Bogenschießtraining, was ich ja sehr gerne mache und auch weiterhin mache, und dann eben auch ja, das therapeutische Bogenschießen. Was nicht heißt, dass ich jetzt Menschen therapiere, das hört sich immer so deswegen komisch an. Ich versuche auch den Begriff an sich zu vermeiden, denn ich bin kein Psychotherapeut, habe da keine Ausbildung. Hauptsächlich ist die Ausbildung am Bogen. Aber doch, wie sich ein Mensch fühlt, was er von so einem Bogenschießen herausziehen kann und all diese Sachen, darum geht es eben bei dieser Art des Schießens. Ja, Montag wieder zurück, auch wieder mit dem Zug, alles prima geklappt, gearbeitet, dort läuft jetzt alles rund, ich bin integriert, ich hatte meine Schulungen und diese Systeme, diese neuen Programme, die da bearbeitet werden müssen, mit denen komme ich mehr und mehr zurecht. Natürlich hier und da gibt es noch mal eine Nachfrage oder ich muss noch mal im Handbuch nachsuchen, wie ging das, aber an sich läuft es schon ganz gut. Und ist also auch jetzt tatsächlich im Alltag scharf geschaltet sozusagen für mich. Und es ist dann schon sehr spannend, klappt es jetzt wirklich auch so und bekommen alle Leute die Nachrichten, die ich da elektronisch schicke und kriege ich es dann wieder so zurück, wie ich es mir vorstelle. Und ja, schöne Geschichte. Was ich merke ist, dass ich bin ja ein großer Fan von Computerarbeit, bin einfach der Meinung, dass ein Computer dem Mensch Arbeit abnehmen soll und eben auch Zeit sparen. Hab auch ja schon über die Excel-Tabellen gesprochen, dass ich die immer sehr optimiere, dass man eben nicht immer jedes Datum von Hand reinschreiben muss und dies und das, da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Ein guter Freund und Kollege aus dem Nachbarort hat mir auch kürzlich Tipps gegeben, YouTube-Videos, wo also wieder ganz tolle Funktionen erklärt werden, von denen ich auch noch nichts kannte. Es ist also wirklich uferlos. Man kann nicht alles wissen. Versuche mir immer das alles zusammenzusuchen, was ich für so eine Excel-Tabelle brauche. Was ich damit sagen will, damit gehen viele Arbeiten sehr viel schneller. Und jetzt habe ich das Problem hier in diesem Büro, sind das 8 Stunden Arbeitszeit und Pause dazwischen noch. Und wenn ich das jetzt alles sehr, sehr schnell mache, gibt halt am Tag ein gewisses Arbeitspensum, was halt anliegt. Und wenn das abgearbeitet ist und nichts Neues kommt, ja, in so einem Büro kann ich halt dann nicht nach Hause gehen und sagen, so, ich habe das jetzt Mittag schon geschafft, muss noch da bleiben. Das ist anders, wenn ich meine Oboe übe. Das dauert mal viele Stunden und mal nur 5 Minuten. Also wenn die Arbeit gemacht ist, wenn ich meine Stellen kann, die verlangt sind, mal ist es schwerer, mal ist es weniger schwer, dann ist das Ding durch. Aber in so einem Büro, wo die Arbeitszeit eben 8 Stunden sind, die muss ich irgendwie füllen und ich kann ja nicht dauernd zum Kaffee trinken rennen. Also habe ich mir jetzt doch ein bisschen umgeschaltet, nicht schnell. Ist ja auch nicht gut, weil eine Arbeit soll ja auch sorgfältig gemacht werden. Und bei den ersten Versuchen war ich dann auch manch im einen oder anderen Fall mal zu schnell. Und auch heute habe ich was sehr Aufwendiges gemacht. Das ist sehr, sehr schön geworden und habe das schon auf den Weg geschickt. Dann hat eine erfahrene Kollegin nochmal drauf geguckt und hat gesagt, ist alles prima, alles ganz toll, aber so kleine Schönheitsfehler, hier fehlt noch ein Datum, da fehlt noch ein Zeichen und ja, ich konnte das aber dann noch nachbearbeiten, da der andere, der das kriegen sollte, noch das gar nicht aufgeschlagen hat. Ja, und so setze ich jetzt da, klar, die Systeme laufen, aber ich versuche es einfach mit etwas mehr Ruhe zu bearbeiten, muss auch nicht so schnell und hektisch tippen. Bisher gab es auch noch keine Veranlassung, dass da also schnell irgendwas gemacht werden muss. In der Regel ist das nicht so. Und wenn wirklich was Wichtiges auftaucht, dann wird eben das Wichtige zuerst bearbeitet und die Sachen, die nicht so eilen, kommen dann hinten an. Ist aber auch ganz angenehm. Ich hau nicht ganz schnell die E-Mails rein. Ich bin ein Weltmeister gewesen in E-Mails verschicken mit Anhang, beziehungsweise der Anhang dann halt nicht dran. Das war zwar der Plan hier, ich schicke dir die Tabelle und guck mal drauf und zack und weg. Und dann merke ich es oder der andere sagt, da war aber nichts dran. Oh ja, ich muss ja den Anhang noch einfügen. Nee, also jetzt etwas mehr Besinnung, etwas langsamer, das heißt nicht trödeln und Zeit totschlagen, aber es lohnt sich durchaus, alles nochmal gut durchzulesen, nochmal schön zu formatieren, da fehlt noch was, das könnte noch schöner, hier vielleicht doch die Information nochmal besser, da ist doch noch ein Rechtschreibfehler und so weiter. Und das führt dann zu einem sehr angenehmen Arbeiten und das Produkt, was dann dabei rauskommt, ist hoffentlich dann auch ganz schön. Ja, hier in meiner kleinen Kellerwohnung habe ich mir einen neuen Fernseher zugelegt, denn der Fernseher, der hier war, der war, wie soll ich das sagen, ich kenne die Größe gar nicht, das war also kleiner als jedes Tablet, also wirklich und auch schon ziemlich alt. Technik funktioniert auch nicht mehr, die Fernbedienungen, das Umschalten, alles müßig, ja. Komisches Bild und dachte ich mir, ich gönne mir das jetzt hier für die Zeit, habe mal ein bisschen rumgegoogelt, was gibt's denn so, es muss ja nicht so teuer sein. Tatsächlich habe ich für günstiges Geld, 250 Euro, einen 43 Zoll 4K Fernseher mit allen Eingängen und mit Fire TV, also die ganzen Apps mit Netflix und Amazon Video und so weiter und so fort, DAZN, damit ich Fußball gucken kann. Für 250 Euro, also es ist echt irre, wie günstig sowas heute ist. Früher war ein Fernseher so eine Lebensanschaffung. Ich weiß noch, als ich mal so einen 100 Hertz Sony Röhrenfernseher mir gekauft habe, das war also wirklich echt eine Familienanschaffung. Und das war natürlich dann auch ein ganz tolles Gerät. Hat viel Geld gekostet für die Zeit und war also was Besonderes. Und jetzt kriege ich hier so ein wahnsinnig technisch tolles, super flaches Ding für 250 Euro. Schon spannend. Hab mir hier einen DHL-Shop rausgesucht. In dem Fall war das eine Tankstelle, die gleich um die Ecke von der Arbeit ist, damit das Gerät dort angeliefert wird. Denn tagsüber bin ich ja hier nicht zu Hause in der Wohnung. Und da ist dann auch unklar, ob jemand da ist, der es annehmen kann. In die Arbeit kann ich es auch nicht liefern lassen. Schon gar nicht so ein großes Ding. und in die Packstation, die gegenübersteht, wo ich mir kleine Sachen hinliefern lasse, da passt es auch nicht rein. Also DHL-Shop, und das hat auch alles bestens funktioniert. Das sind also die Sachen, die jetzt so bis Dienstag angelaufen sind. Gucken wir mal, ich habe jetzt bis Freitag zu tun. Am Donnerstag möchte ich wieder veröffentlichen. Wenn da noch das ein oder andere anliegt, dann am Donnerstag melde ich mich nochmal und dann veröffentliche. Dann danke ich euch fürs Zuhören, für eure Kommentare, für eure Geduld, für euer Dasein und schließe den Vorhang. Nein, das ist ja Quatsch. Ich habe gerade gesagt, es geht doch noch weiter. Also, nichts wird zugemacht, sondern nur für heute schalte ich jetzt einfach mal aus, lasse die Harfe kurz erklingen und dann melde ich mich bestimmt Donnerstag mal wieder. Donnerstag, 16. März. Ja, heute Abend möchte ich ja veröffentlichen in dem Turnus, den ich angeschlagen habe. Was aber nicht geht, zumindest nicht heute Abend, denn heute Abend direkt nach der Arbeit bleibe ich in Potsdam. Dann werde ich noch ein bisschen, je nach Zeit, 1-2 Stunden geocachen gehen, um dann ins Theater zu gehen. Es gibt Amadeus. Also in Anlehnung an den berühmten Film gibt es ein Theaterstück im Neuen Palais. Das hört sich jetzt modern an, ist aber genau das Gegenteil. In diesen ganzen vielfältigen Schlossanlagen von Parc Sanssouci und Schloss Sanssouci gibt es ein altes historisches Theater. Und da drin, also beste Kulisse sozusagen, findet Amadeus statt. Dafür habe ich eine Karte und alles Weitere werde ich dann erzählen, wenn ich drin war. Nur deswegen kann ich heute Abend nicht veröffentlichen. Heute Vormittag allerdings ist jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich habe, glaube ich, auch mal erwähnt, dass ich so am Intervallfasten bin, Frühstück. Das dauert jetzt noch eine halbe bis ganze Stunde, bis ich anfange, damit ich dann heute Nachmittag das letzte Mal was esse. Funktioniert übrigens sehr, sehr gut. Habe schon ganz gut was abgenommen. Aber das Wichtigste ist, ich fühle mich gut und habe so gut wie nie wirklich Hunger. Was hat der Tag gestern noch gebracht? Mittwoch, ja, ganz normal Arbeit. Tagsüber lief alles gut, war alles relativ ruhig. Es haben einige Kollegen gefehlt. Und ich habe meine Sachen gemacht. Nachmittags dann wieder Oboe üben. Das tue ich ja, seit ich hier bin, um mich fit zu halten. Speziell in der nächsten Woche bin ich nicht in Potsdam, sondern die ganze Zeit in München. Schlafe also dann zu Hause, sozusagen eine Dienstreise nach Hause, denn nächste Woche habe ich beim Münchner Orchester was Wichtiges zu spielen und dazu muss ich mich fit halten, üben. Ja, wie ist das mit dem Üben bei einem Berufsmusiker? Kommt natürlich immer darauf an, was ansteht. In meinem Fall ist es jetzt so, das Repertoire, was gespielt wird, kenne ich erstens gut. Und zweitens ist es jetzt rein fingertechnisch nicht besonders schwer. Da gucke ich es ein oder andere Mal, spiele die ein oder andere Stelle nochmal durch. Aber so richtig viel da die Zähne reinbeißen und Technik üben und powern gibt es nicht. Also was übe ich dann? Ich muss mich fit halten, sagte ich schon. Bedeutet schlichtweg spielen, spielen, spielen. Es ist eigentlich egal, was ich spiele. Und so spiele ich Dinge, die mir Spaß machen und auch, ich habe mitbekommen, dort in dem Keller, wo ich übe, ist doch ein Büro über mir und die hören mich sehr wohl und hatten dann gefragt, ja, es ist ja sehr schön, aber kannst du nicht mal was Bekanntes spielen, irgendwas, wo man so mitzwingen kann? Gut, da sind sie bei der Oboe natürlich am Falschen. Ich habe dann Richard Strauss Konzert gespielt mit Orchesterbegleitung, Mozart Oboenkonzert oder einfach auch nur mal so Sachen. Gestern habe ich dann einfach mal fürs Büro über mich ein Disney-Heft aufgeschlagen und habe also lauter Disney-Melodien durchgespielt. Das ist fingertechnisch ganz, ganz simpel, also ganz einfaches Schülerniveau, allerdings anstrengend, weil es geht die ganze Zeit durch. Und darum geht es ja. Ich muss Kraft tanken und von daher dachte ich, das ist eine ganz gute Idee, dieses Heft möglichst durchzuspielen. Noch dazu mit neuen Rohren. Ich habe Anfang der Woche neue Rohre gebaut, auch im Hinblick auf nächste Woche, damit ich da auf jeden Fall noch was habe. Die aktuellen Rohre gehen zwar noch, aber die können schon, sind schon etwas älter, können dann schon im Verlaufe der Woche, da gibt es doch viel zu spielen, eventuell schlapp machen. Und ich sollte also auf jeden Fall mal wieder neue Rohre haben. Das habe ich hier gemacht. Die müssen eingespielt werden, sind am Anfang noch schwer. Die bieten viel Widerstand, sind noch sehr biegsam und elastisch. Und das muss ich also mit den Lippen dagegen drücken. Und das ist also auch immer eine harte Arbeit für die Lippen. Das habe ich alles getan. Und so halte ich mich fit. Es geht eben um Klang, um Ausdauer, um Ansatz, Atemführung, all diese Sachen. Die Finger haben momentan nicht so viel Arbeit. Es gibt auch Zeiten, wo man also richtig schwere Sachen für die Finger üben muss. Und abends bin ich dann auch noch mal wieder zu diesem Posaunenchor gegangen. Auch ganz bewusst, aus zwei Gründen. Es ist eine ganz andere Welt für mich mit diesen Blechbläsern, die rein für die Kirche, für Gottesdienste üben. Die ganze Probe hat auch einen leicht kirchlichen Touch, den ich sehr angenehm finde, da ich ja selbst auch evangelisch bin. Es wird also nicht nur geprobt, man spricht auch miteinander. Am Ende der Probe wird dann eine andachtsmäßige Geschichte, etwas zum Nachdenken vorgelesen. Also jetzt gar nicht eine irgendwie große Bibelgeschichte oder eine Predigt, sondern irgendwas Alltägliches, was aber eben herzig ist und zum Nachdenken anregt. Dann wird noch gemeinsam gebetet, dann spielt man noch ein Schlusschoral. Ich finde das eine schöne Atmosphäre so. Es ist nicht zu übertrieben, nicht zu gezwungen und ja, ich fühle mich da wohl. Die Leute, die dort spielen, sind auch absolute Liebhaber. Sie lieben das da zu spielen. Sie kennen nur diesen Bereich Bläserchor, Posaunenchor, so heißt es. Das ist die einzige Art, die sie, also für die meisten. Es gibt ein paar, die auch in anderen Ensembles spielen. Aber die meisten, wie ich so mitbekommen habe, sitzen doch da drin, haben dort gelernt, lernen vom Nachbarn, learning by doing. Die wenigsten hatten richtigen Unterricht. Die bringen sich das alles dort gegenseitig bei. Und ja, da war eine nette Situation bei Blechbläsern, also zum Beispiel Trompeten. Die haben ja diese drei, ich nenne es mal Knöpfe, die man so runterdrückt. Ja, das hat jeder von euch schon mal irgendwo gesehen, wenn er eine Trompete spielt. Oder auch bei einem Waldhorn, da haben die das so an der Seite. In jedem Fall geht es hier darum, Ventile zu betätigen. Bei einem Blechblasinstrument ist ein Ventil, man drückt runter und dadurch wird noch ein weiteres Rohr freigegeben, wo der Ton durchgeht. Also dadurch, dass die Trompete durch diesen Druck verlängert wird, ist dann der Ton gewünscht, einen halben Ton tiefer, einen ganzen Ton tiefer. Man kann das auch kombinieren, diese drei Ventile, jetzt nenne ich es Ventile, die da gedrückt werden, haben alle möglichen Kombinationen und dann zusammen mit den Kombinationen aus der Lippenspannung formt ein Blechbläser seinen Ton. Anders ist es ja bei uns Holzblasinstrumente, da haben wir sehr viele Löcher, die heutzutage auf den modernen Instrumenten mit unheimlich vielen Klappen versehen sind, die nicht nur das Loch zu halten, sondern beim Drücken auch noch oft irgendwo anders am Instrument etwas bewirken. Das gilt also für alle Oboe, Klarinette, Querflöte, Saxophon, Fagott. Ja, die alle spielen mit Klappen und modernen Mechaniken. Ja, und so heißt das bei uns, das sind die Klappen. Ich saß gestern neben einem über 80-jährigen Trompeter. Alter weiß ich, weil er mir gesagt hat, dieses iPad, was er da liegen hat, ich komme gleich dazu, das hat ihm sein Sohn zum 80. geschenkt. Also war der 80. schon vorbei. Ein ganz, ganz lieber Mensch. Und er blickte also staunend aus der Nähe auf meine Oboe. Und wenn man sie so von der Nähe sieht, das ist schon beängstigend, was da alles an Mechanik drauf ist. Und ein Laie kann sich noch nicht mal vorstellen, wo da dann überhaupt die Finger hinkommen. Und wie man das alles betätigen soll. Und es kam die sehr nette Frage, wie viele Ventile ich hätte. Ich habe ihn dann nicht aufgeklärt, so wie ich euch jetzt aufgeklärt habe. Ich habe es einfach dabei belassen und habe gesagt, 23 Ventile. Und dann hat er so groß gestaunt. Oh, ist ja unglaublich. Also wir haben ja nur drei und damit schon genug zu tun. Und naja, also es war ganz, ganz nett. Ja, iPad. Also diese, wie läuft das in diesem Posaunenchor? Sie haben mehrere sehr, sehr dicke Bücher, voll mit Chorälen und Gospeln und modernen Arrangements. Und die Dirigentin vorne nimmt dann immer eins dieser dicken Bücher und sagt dann an, jetzt spielen wir die Nummer 443, die brauchen wir am nächsten Sonntag zum Gottesdienst. Ich stelle gerade fest, dass ich noch keinen Schluck Kaffee getrunken habe und das mache ich jetzt live. Wir hatten das kürzlich gemacht. Der Rumtreiber, der hat auch live Kaffee getrunken, dann darf ich das auch. Moment. Oh, über den Rumtreiber muss ich auch noch was sagen. Mein wird schon wieder länger, aber wie gesagt, so lange reden, bis alles gesagt ist. Wo war ich stehen geblieben? Bei dem iPad und bei den vielen dicken Notenbüchern. Alle Musikerinnen und Musiker sind eben mit diesen Büchern ausgestattet. Manche Notenständer sind gar nicht mal stabil genug, um diese schweren Bücher zu halten. Da gibt es die tollsten Konstruktionen und es wurde auch darüber gesprochen, dass stabilere Notenständer angeschafft werden, weil diese dicken Choralbücher einfach zu schwer sind. Aber es gab zwei Herren in der ersten Trompete. Also ich sitze mit meiner Oboe in der ersten Trompete. Ich darf da die erste Stimme mitspielen. Und das passt auch von der Stimmlage noch so einigermaßen. Und ich saß eben zwischen zwei Leuten, die beide sich das alles auf ein Notebook, nee, nicht auf ein Notebook, wie nennen die sich die Dinger? Tablet, genau. Auf ein Tablet geschafft haben. Beide mit Sicherheit schon viele Jahre in Pension, haben Zeit, haben Muße, haben Hobby, beschäftigen sich offensichtlich mit dieser modernen Technik, was ich schon mal ganz schön und interessant fand. Der rechts von mir eben ein Apple-System, ein iPad, der links von mir ein Android-System, wie ich es auch auf meinem Tablet verwende. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass ich auch schon experimentiere, Noten und ganze Konzerte vom Tablet zu spielen. Auch mit Umblätterpedal, also dass man nicht mehr mit den Fingern hintappen muss, sondern per Fuß und Bluetooth-Funk dann die Seiten umblättern kann. Das machen die beide auch. Und wenn ich das so sehe, ich kenne ja die Software, die geben sich da auch richtig Mühe. Ich glaube, die sitzen Tag und Nacht und basteln, sortieren, kategorisieren. Einer hat sich zum Beispiel die Mühe gemacht, diese Choralbücher, da sind immer alle vier Stimmen gleichzeitig drin. Wenn ich aber jetzt die erste Stimme spiele, brauche ich nicht unbedingt alle anderen Stimmen. Vielleicht ein bisschen zum Mitlesen, aber dadurch ist sehr viel Platz verschwendet und man muss sehr oft umblättern. Und der Mann links neben mir hat also diese Noten gescannt und dann mit Bildbearbeitungsprogrammen oder ähnlichen immer die unteren beiden Zeilen abgeschnitten und nur die oberen beiden Zeilen, also die erste Trompete und die zweite Trompete, stehen lassen. Und somit hat er also die Hälfte des Platzes gespart und hat Choräle, die oft auf zwei Seiten stehen, immer auf eine Seite gebracht. War also richtig zu sehen, wie er da, und das für hunderte von Stücken. Also das sind ja wirklich wahnsinnig viele Stücke in diesen Büchern drin. Das ist alles sauber einsortiert. Er kennt sich aus mit dem Programm. Er nutzt dann auch eine Suchfunktion, was ja sehr einfach ist, wenn die Dirigentin sagt, wir spielen jetzt die Nummer 172c. Dann tippt er das in seine Suchlupe ein und zack ist das Stück da. Geht alles wunderbar schnell, läuft wie verrückt. Ich fand das faszinierend. Rechts der Herr mit dem Apple-System, der hatte so seine Probleme. Die Software ist ganz anders, die ist bestimmt auch gut. Ich habe aber nicht ganz gut rauskriegen können, wie er es benutzt. Er sagte schon am Anfang der Probe, bei mir dauert es immer etwas länger, bis ich ein Stück gefunden habe. Wenn ich es noch nicht rechtzeitig finde, dann guck doch bei dem anderen rein. Bei dem geht es immer so sehr schnell. Ja, ich kann zu dem Apple-System nichts sagen. Ich glaube nicht, dass es am System liegt. Apple ist an sich, was digitale Noten betrifft, sogar on vogue und wird öfter benutzt als das Android-System. Und ich bin sicher, dass es da auch Suchfunktionen gibt und Bei ihm war es also so, dass die Stücke alle irgendwo in einer Cloud waren. Die mussten also jeweils noch heruntergeladen werden. Das Tablet hatte allerdings einen LTE-Anschluss und das war auch innerhalb von, ja, wirklich nicht mal einer Sekunde war das dann da. Nur das mit dem Suchen hat noch so ein bisschen gedauert. Aber ich glaube, das ist eine Frage des Systems und der Systembedienung und des speziellen Musikers und nicht ein Apple-Problem. Das will ich damit nicht gesagt haben. Ja, habe also gestern eins von den neuen Rohren noch gespielt und war recht zufrieden. Klang ist jetzt dann noch ein bisschen zu kernig, zu hell. Da werde ich mich heute Nachmittag nochmal dran setzen und das nochmal ein bisschen nachbearbeiten, sodass das für die nächste Woche schön funktioniert. Was war gestern noch? Wäsche waschen. Genau. Vor der Probe hatte ich die Zeit genutzt und bin zum Waschsalon gefahren. Da gibt es einen recht guten mit sehr modernen Waschmaschinen, Industriewaschmaschinen, die also auch recht schnell waschen. Wie sie das machen, weiß ich nicht, warum das bei mir zu Hause 3 Stunden dauert und hier nur 20 Minuten. Weiß ich nicht, Wasser ist Wasser und Umdrehung ist Umdrehung, aber trotzdem, es funktioniert. Und da kann ich also 7 Kilo Wäsche reintun, kostet 4,50 Euro. Und dann gibt es noch größere Trockner, da ist also in 10, wenn man möchte, nimmt man es zweimal in 20 Minuten alles trocken. Also ganz faszinierend. Da bin ich gestern hingekommen, das ist jetzt zum zweiten Mal, kenne also das System schon. Ich kann mit Karte bezahlen, es gibt also ein modernes Kassengerät, das also von der Barzahlung über die hereingeschobene Karte oder auch NFC-Chip alles lesen kann. Auf dem Bildschirm sucht man sich das Waschprogramm aus und welche Maschine, bezahlt das dann, macht die Wäsche rein, Türe zu, Knopf drücken, läuft. Gestern kam ich rein und dachte, oh je, jetzt habe ich mir das extra vorgenommen und jetzt steht da einer, offensichtlich ein Techniker mit Handy und Notebook und kryptischen Programmiersprachen auf dem Bildschirm, tippte drauf herum und telefonierte mit jemand. Ja, ich guckte dann so ein bisschen fragend und er sagte dann, nee, ist schon in Ordnung, ich soll ihm sagen, wo ich waschen möchte. Gut, dann habe ich mir eine entsprechend freie Maschine in der richtigen Größe. Die Maschinen gibt es ja in allen möglichen Größen, von S bis 6 Kilo bis XXXL bis 20 Kilo. Je nach Bedarf kann ich die Maschinengröße aussuchen. Also ich hatte gestern S plus, das sind 7 Kilo, habe das reingetan. Dann fragte er, während er aber angeregt mit einem externen IT-Berater, Kollegen, wie auch immer, telefonierte und heiß über dieses System diskutierte, ich soll ihm mal die Maschinennummer sagen. Habe ihm die Maschinennummer gesagt, Nummer 23. Und dann hat er irgendwie das System eingeschaltet und ich konnte das also dann selbst starten und auch bezahlen und die Maschine lief und danach ging es also wieder ans Programmieren. Na, Gott sei Dank. Als dann nach, in dem Fall hatte ich ein zu intensives Waschprogramm eingestellt. Ich wollte das eigentlich schon Gang machen, da dauert es nur 20 Minuten, jetzt hat es halt 40 Minuten gedauert. Gegenüber ist ein großer Kaufland, da kann ich dann ein bisschen was einkaufen, ein bisschen, ja, die Zeit vertreiben. Ist alles wunderbar. Ja, ich bleibe nicht dabei. Also, ob da jetzt jemand meine Wäsche klauen möchte, weiß ich nicht. Kann natürlich sein, man kann immer das Schlechte in den Menschen denken und sowas passiert auch. Aber nachdem nun auch dieser Servicetechniker da war, dachte ich, das wird schon kein Problem sein. Bin dann aber auch irgendwann wieder da gewesen. Dann kann man noch so ein bisschen, habe ich auf dem Handy einfach Nachrichten angeschaltet, live Fernsehen geguckt übers Handy. Kann man sich die Zeit gut vertreiben. So, die Wäsche war fertig. Dann ging es ans Trocknen. Er war immer noch da und es war immer noch heiße Diskussion am Telefon, Tipperei auf dem Bildschirm, Tipperei auf dem Notebook, kryptische Zeilen sausen über das Display. Dann guckte er mich wieder an und sagt, trocknen, ja, wie viel, sage ich, ja, 10 Minuten, sagt er, bei der Menge von Wäsche besser 20. Und dann tippte er nur auf dem Handy, tipp, 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 und dann ging die Trockenmaschine an und ich musste auch nichts bezahlen. Also er kann das da auch von seinem System aus einfach freischalten und es kamen dann auch noch mehrere Waschgäste und auch denen hat er also Wäsche und Trockner einfach vom Handy gestartet und alle mussten nichts bezahlen. Fand ich ganz okay. Man möchte ja die Kunden auch nicht vergraulen und sagen, kommen Sie morgen wieder oder was weiß ich, sondern einfach, komm, steck rein, lass laufen. Wichtig ist, dass das System irgendwann wieder geht. Fand ich auch ganz sympathisch. Ja, das war dann der gestrige Tag. Das war die Woche. Ich setze mich jetzt gleich dran zum Veröffentlichen, damit es dann heute Donnerstagabend auch erscheinen kann. Das geht dann von alleine, während ich im Theater sitze. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und jetzt schließe ich wirklich den Vorhang zur Episode Nummer 146 vom Umwomukum Podcast.